und sie ist jetzt daran, bis in die 90er Jahre ihre Mittel nochmals aufzustocken um rund 70%. Es ist geplant, bis 1972 ein Kapital der Weltbank zu haben in der Größenordnung von 171 Milliarden Dollar. Und ein dritter Punkt der Anpassungsleistung der Weltbank an diese neuen Bedingungen, das ist ein Versuch, die kann sagen, eine Art Solidaritätsgemeinschaft unter den Kapitalinvestoren einzurichten, indem eine Art Risikoausgleich oder Risikoversicherung installiert wird, indem im Jahre 1987 jetzt als jüngstes Bretton Woods-Institut die MIGA geschaffen wird. Das ist eine Versicherungszentrale für Auslandinvestitionen gegen politische Risiken. Nicht die bis jetzt politisches Risiko ist zum Beispiel eine Trikot-Regierung, die nicht mehr ihre Zahlungen, Zinszahlungen und Amortisationszahlungen einstellen. Solche politischen Risiken, die sind ja bekanntlich in den meisten nationalen Exportrisikogarantien noch ausgeschlossen.
Zum Schluss von seinem Referat ist dann der Reis Strehle noch auf neue Modelle vom Kapital eingegangen, gegen seine Akkumulationskrise vorzugehen. Da ist einmal die Baker-Initiative, die an der letzten IWF-Haupttag in Seoul im Jahr 85 entworfen worden ist, erwähnt worden. Nach dieser Initiative hätte die jährlich 7 Milliarden Dollar von der Weltbank, von Regionalbanken und von Geschäftsbanken sollen geschüttet werden, an Regionen übrigens, die sich, wie es heisst, anpassungswillig zeigen. Metropolregierungen bzw. die Steuerzahler und Steuerzahlerinnen von diesen Metropolenländern hätten für diese Gelder Garantien in einer Art Versicherungssystem sollen übernehmen. Das ist dann weitgehend auf multilateraler Ebene nicht gemacht worden, weil der Rückfluss, der ca. 2,5-fache pro Jahr, also 17 Milliarden Dollar, hätte müssen ausmachen, mit Sicherheit nicht hätte können gewährleistet werden. Auf bilateraler Ebene versuchen die entsprechenden Institutionen, das Modell aber im Fall Mexiko durchzuspielen. Im Notfall ausbleibende Werttransfer wäre am Schluss durchs US-Schatzamt garantiert. Nur ist da vielleicht zu sagen, dass das Modell Mexiko beim Kapital offenbar auch nicht auf grosse Gegenliebe stößt. Die Umtauschauktion von alten in garantiertere neue Schuldscheinen hat laut jüngsten Angaben bei den Banken nicht eingeschlagen. Auch gibt es Modelle, wo die Kredit bzw. die Finanzierung direkt mit Investitionsvorhaben vom Industriekapital gekoppelt wären. Das sogenannte Mischkreditwesen. Pionierleistung haben hier, zumindest auf dem Papier, laut Reis Strehle die Schweizerische Bankgesellschaft in Zusammenarbeit mit der BBC geleistet. Für eine Kraftwerkanlage in der Türkei übrigens. Aber nicht nur die Finanzierung und die Investition war bei diesem Modell gekoppelt, sondern auch die Zinszahlung mit dem direkten Zugriff auf den Ertrag, in dem Fall mit dem Zugriff auf den Ertrag aus dem Stromverkauf. Neue Kredit- und Akkumulationsmodelle laufen also möglicherweise über die Vergesellschaftung der Verluste in den Metropolen oder über neokolonial eskalierende Schuldeneintreibungsformen oder über, das ist im LoRa schon bereits diskutiert worden, über eine polyzentrische Neuorganisation vom Kapital. Ein vorübergehendes Abkopplungsmodell von verschiedenen Wirtschaftsräumen aus dem globalen Imperialismus in regionale Formen von Ausbeutung und Werttransfer.
Chile, your waters run red. Spirit of Allende pull the trigger on the children in a muddy Soweto street. Chile. and 10 Wilmington jail cells. Put young Steve Mitchell in a dusty hill grave. Chileo waters run red through Soweto. The hands of oppression are the hands of hunger. The waters of Chile fill the banks of Cape Fear. I said, Chileo waters run red.
Chile, your waters run red through Soweto, von der Sweet Honey in the Rock. Der Heinz Dietrich hat in seinem Referat Einblick gegeben in die Nachkriegsplanung und Politik der USA. Die Nachkriegspolitik kam heute exemplarisch zum Ausdruck im Zerstörungswillen, den die USA gegenüber Nicaragua an den Tag legte. Die Planung der US-Kriegs- und Nachkriegsplanung hat sich immer hinter einem Mantel von Propaganda versteckt. Das Leitmotiv dieser Propaganda waren die sogenannten vier Freedoms, die Meinungsfreiheit, die Religionsfreiheit, die materielle Sicherheit und Frieden. Damit sei es den USA gelungen, eine Kriegsbegeisterung zu entfachen, das Volk hinter der Machtelite zu versammeln und Bündnispartner zu gewinnen. Auf die Propaganda der vier Freedoms, die 1941 deklariert worden sind, wird dann der Detlef Hartmann nochmal eingehen. Das eigentliche Kriegsziel der USA war allerdings die Möglichkeit, die nachfolgende Friedensordnung im Sinn des US-Kapitals zu bestimmen. Eine Friedensordnung, die zum Ziel hatte, die Kontrolle über die weltweiten Rohstoffmärkte und neue Absatzmärkte zu eröffnen. Das begriffliche Äquivalent zum nationalsozialistischen Lebensraum war die US-imperialistische Grand Area. Darunter sind die Märkte vom abgehalfterten britischen Empire, der ferne Osten und der gesamte Kontinent Amerika subsumiert gewesen. Der IWF und die Weltbank, die im Jahr 1944 gegründet worden sind, sind als zivile Machtinstrumente zur Erreichung und späteren Kontrolle von dieser Friedensordnung konzipiert und aufgebaut worden. Die geopolitische Lage hat sich nach der Kapitulation der Achsenmächte im Jahr 1945 für das US-Ziel als sehr günstig dargestellt. Die entstandenen Machtvakua in den ehemalig führenden imperialistischen Zentren konnte die USA durch Wiederaufbauhilfe füllen. Ein Wiederaufbau, der gleichzeitig auch die Schaffung der US-Hegemonie abgesichert hat. Möglicher Widerstand sei das in Ländern vom Trikont gewesen, wo sich vermehrt nationalistisch-antikolonialistische Bewegungen gebildet haben, oder sei das in Ländern gewesen, wo Gruppen und Bevölkerungsteile im Zeichen vom Antifaschismus um die Macht konkurriert haben, sei mit allen Mitteln niedergehalten oder niedergeschlagen worden. Die Machtelite der USA haben sich im 1945 generell vor die Aufgabe gestellt gesehen. Der Heinz Dietrich hat dabei den George F. Kennan zitiert, also vor die Aufgabe gestellt gesehen, wie 6% der Weltbevölkerung weiterhin 50% des Weltreichtums besitzen können. Der George F. Kennan, immerhin Liberaler, das wohl deswegen, weil er dabei zumindest auch an die eigene Bevölkerung gedacht hat. In Dokumenten von US-Planungsgruppen, die damals geschrieben wurden, sind zunehmend hämische Kommentare über die vordergründig menschheitsfreundliche Propaganda zu finden. Die vier Freedoms sind beispielsweise als unrealistische Sentimentalitäten bezeichnet worden. Die Freiheit vom US-Kapital und der US-Konzern, die fünfte Freiheit und das eigentliche Kriegsziel, die Freiheit nämlich, überall auf der Welt ungehindert ihre Expansionsinteressen können durchzusetzen, sei zum Charakteristikum der US-Wirtschafts- und Außenpolitik geworden. aus dem Widerspruch zwischen den kapitalistischen Produktionsverhältnissen und den entwickelten Produktivkräften sei eine Notwendigkeit des Imperialismus gekommen. Vollbeschäftigung und Prosperität in den USA und in den verbündeten Staaten sind ohne freien Zugang vom US-Kapital und von US-Waren zum globalen Markt nicht zu erreichen gewesen. Mit anderen Worten, Privatbesitz von Produktionsmitteln und eine Open-Door-Policy sind die wesentlichen Bedingungen von der Stabilität dieses Systems. Die Rollback- und Containment-Politik, also die Politik von der Zerschlagung oder zumindest Eindämmung vom Einflussbereich der sozialistischen Staaten, war ein weiteres Propaganda-Element, das der US-Politik beispielsweise ermöglicht hat, militärisch aufzurüsten und Disposition zu einer aggressiven Politik zu treffen. Die Sowjetunion sei gegenüber den USA in Sachen Produktivität aber objektiv um 15 Jahre im Rückstand gewesen, hatte 20 Millionen Kriegstote zu beklagen gehabt, 50% der industriellen Kapazitäten verloren. Die USA hingegen hatte im Krieg 17 Millionen Arbeitsstellen geschaffen und sich wirtschaftlich und militärisch hervorragend dagestanden. Der Charakter der Außenpolitik der Sowjetunion sei defensiv gewesen. Die konservativ-zentristische Stalin-Fraktion sei nicht mit der Weltrevolution, sondern mit dem nationalen Wiederaufbau beschäftigt gewesen. Und der damalige Einfluss der Sowjetunion auf kommunistisch geführte Befreiungsbewegungen sei zum Teil sogar kontrrevolutionär zu nennen gewesen. Griechenland ist als Beispiel erwähnt worden. Soweit eine kurze Zusammenfassung vom Referat von Heinz Dietrich. Mit Mangos und Papayas. Als nächstes hören wir jetzt Ausschnitt aus einem Referat von Detlef Hartmann. Der Detlef ist Mitglied vom Autoren-Autorinnen-Kollektiv der Zeitschrift Autonomie in der BRD. Er hat geredet zum Thema der IWF als Vollstrecker der nationalsozialistischen Neuen Ordnung. Der Detlef Hartmann variiert auch in diesem Referat, selbstverständlich gut begründet und gesättigt mit Fakten, seine Grundthesen. Eine Grundthese ist, dass Kapital nicht am Widerspruch von Produktivkräften und Produktionsverhältnis scheitert, also am Widerspruch zwischen Vergesellschaftung vom Können und Wissen der Leute bzw. der Arbeiter und Arbeiterinnenschaft und der demgegenüber zunehmend rückständiger werdenden kapitalistischen Produktionsverhältnis, beispielsweise am Privatbesitz von Produktionsmitteln. Die Dialektik von kapitalistischem Fortschritt und Befreiung ist bei ihm gebrochen. Das Anwachsen von der Produktivkraft ist für ihn der Einsatz und das Anwachsen von technologischer Gewalt von oben, ist die Aneignung und Zurichtung von sozialen Prozessen, von lebendigen Prozessen. Das, was er das Lebendige, das Leben nennt, steht positiv unvermittelbar am Anwachsen der Produktivkräfte im Kapitalismus, im Widerstand gegenüber und zeigt sich dialektisch nur negativ vermittelbar als sinkender Bereitschaftsgrad gegenüber den Ausbeutungsformen technologischer Gewalt. So lässt sich dann auch eine sozialrevolutionäre Befreiung in ihrem Wert nicht daran messen, ob sie die Produktivität des Kapitals erreicht. Was lebendige Prozesse sind, lässt sich allerdings nicht als auspinselte Utopie positiv formulieren oder in einem Gegenmodell von einer Idealisierung, beispielsweise von der Subsistenzwirtschaft, hochhalten. Der Detlef Hartmann hat das in der Diskussion zu Recht als Faschistoid zurückgewiesen. Einleitend zu seinem Referat hat Detlef Hartmann gesagt, dass sich die Frage nach Erfolg oder Misserfolg in der Klassenauseinandersetzung nicht entscheiden lässt, an der Frage nach der Besetzung von Gebiet oder geopolitischen Terrains oder an der Frage nach der Aneignung von Reichtum. Er hat damit den Schwerpunkt von seiner Analyse deutlich anders gesetzt als der Heinz Dietrich. Jetzt aber und in den nächsten 40 bis 50 Minuten der Detlef Hartmann selber.
Es ist da die Rede gewesen, also von dieser berühmten Rede, die Roosevelt Anfang 1941 gehalten hat, nämlich über die vier Freiheiten. Und ich möchte diese Rede in einen Zusammenhang stellen, der also sehr interessant ist und hier auf jeden Fall zur Sprache kommen sollte. Nämlich der, dass diese Rede nichts anderes gewesen ist als eine Reaktion auf die Reden der nationalsozialistischen Führer und danach also des Establishments in England, der englischen Imperialisten, vorrangig Keynes, mit denen also versucht wurde, sozusagen der Arbeiterklasse in der jeweiligen Metropole, nämlich Deutschland, England und in den USA, eine neue Möglichkeit also zu geben, sich an ein imperialistisches Konzept sozusagen anzuhängen oder sich da reinzufinden. Brisant war in der Tat das Projekt der Nationalsozialisten insofern, als die Propaganda der Nationalsozialisten nicht so ganz unernst zu nehmen war. Die bestand daraus, das wissen wir ja inzwischen und das ist auch in der letzten Zeit hier häufiger thematisiert worden, Kraft durch Freude, das heißt also Tourismus in die Peripherie, Volkswagen, das heißt also eine Form von relativem materiellen Wohlstand der metropolitanen Arbeiterklasse im Zentrum und ein Verhältnis zwischen der Metropole und der Peripherie, die es erlaubte, ein Ausbeutungsgefälle herzustellen zwischen dem metropolitanen Kernarbeiter, nämlich Vorarbeiter, wie die Nationalsozialisten das genannt hat, und den überaus gebeuteten Klassensegmenten in der Peripherie, man würde heute sagen in den drei Kontinenten. Das heißt also, eine neue internationale Ausbeutungsordnung herzustellen, die es erlaubte, sozusagen also praktisch Renten aus dieser Ausbeutungssituation von der Peripherie in die Metropole reinzuschleusen. Das heißt also, von den überaus gebeuteten Landarbeitern und möglicherweise Fabrikarbeitern in relativ geringem Umfang, in Rohstoff, also Fabriken, beschäftigten Arbeitern in der Peripherie, diese also Überausbeutung sozusagen als eine Sorte von Werttransfer in die Metropole zu lenken, daran die metropolitanen Kernarbeiter, Vorarbeiterschichten zu beteiligen, als eine Sorte von also Bestechungsgeld sozusagen, um dieses Ausbeutungsgefälle im internationalen Maßstab sozusagen also aufrechtzuerhalten und zu stabilisieren. Dieses Konzept ist an die metropolitane Klasse von den Führungsspitzen der NS-Wirtschaft und der Partei immer wieder wiederholt worden. Es ist immer wieder gesagt worden, ihr, deutscher Vorarbeiter, werdet alles haben, was ihr wollt. Volkswagen, ihr werdet euch Ferienreisen leisten können, die ihr nie gehabt habt. Ihr werdet in bescheidenem Rahmen also eine Entwicklung der Wohnkultur haben, wie sie also nicht möglich ist. Und das auf Kosten der Arbeiter- bzw. Bauernschichten in der Peripherie, die sozusagen den Mehrwert, der dort geschöpft wird, für euch nutzbar machen sollen. Das heißt also, es ging darum, sowohl ein ganz neues und andersartiges Austauschverhältnis herzustellen zwischen den in der Metropole hergestellten Waren, aber über dieses Austauschverhältnis sozusagen eine Übermenge an Wert aus der Peripherie, aus den Ländern, der würde man heute sagen drei Kontinente, des Trikont, der dritten Welt, in die Metropole zurückfließen lassen. Es war also ein Programm der sozialen Entwicklung, der sozialen sozusagen, also Entwicklung auch der Produktivität, eines imperialistischen Systems, das also Wohlstand und Reichtum auch der metropolitanen Arbeiterklasse bringen sollte. Das Programm ist im Jahre 1940 begeistert von Lord Keynes und seinen Freunden in Cambridge und vor allen Dingen auch in der London School of Economics aufgegriffen worden, analysiert worden und umgesetzt worden in ähnlich formulierte Programme, die dann also von Beveridge geäußert worden sind, nämlich die: englischer Kernarbeiter, du hast eine ganz neue Chance im alten englischen Imperialismus. Wir machen dich sozusagen zu einem imperialistischen Vorarbeiter. Wohlstand in England, in der Metropole, auf Kosten in Anführungsstriche, also eines Entwicklungskonzepts oder auf Kosten der schaffenden Bevölkerung, sage ich erstmal so, in der Peripherie. Und das ist in der Tat der Hintergrund dieser Parole der vier Freiheiten, in der als allererste Freiheit formuliert worden ist, Freedom from want, nämlich die also Befreiung von der Armut, und dann natürlich also demokratisch formulierte Freiheiten, die eigentlich im Grunde genommen sozusagen zum amerikanischen ideologischen Besteck gehören, wie Apfelkuchen. Und jetzt komme ich also zu einem Gesichtspunkt, der mir am Herzen liegt und wichtig ist. Und wer also die Autonomie Nummer 14 gelesen hat, auf die hier häufiger hingewiesen worden ist, der wird wissen, dass ich das da also ein bisschen länger ausgeführt habe. Nämlich, worin denn eigentlich der Kern des Grundes dieser eigenartigen also Übereinstimmung dieser Propaganda-Offensive gelegen hat, dieser Übereinstimmung zwischen denen immer wieder von Robert Ley, dem Führer der Deutschen Arbeitsfront, Keynes, Beveridge und dann also später von Roosevelt propagierten sozusagen Schaffung einer neuen Wohlstandsordnung, in der tatsächlich also der metropolitane Arbeiter als Vorarbeiter, als Kernarbeiter jetzt also in neue Regionen des Wohlstandes geführt werden sollte. Worin denn eigentlich sozusagen der Grund dieser Übereinstimmung, der ökonomische und technologische Grund dieser Übereinstimmung lag? Und da möchte ich also einen Begriff auch etwas vertiefen, der hier schon gebraucht worden ist, nämlich den Begriff des Marktes und den Begriff des Absatzmarktes. Es ging, das ist ganz klar, um eine Form, ein neues Modell der Wertschöpfung im imperialistischen Maßstab, in der sozusagen aus der Peripherie neue Werte in die Metropole gespült werden sollten. Aber was heißt das? Heißt das Gewinnung neuer Absatzmärkte und was bedeuten neue Absatzmärkte? Und wenn wir uns also mit dieser Frage beschäftigen, sind wir eigentlich im Grunde genommen am Kern eines Problems, die also, mit dem wir auch heute sozusagen konfrontiert sind in der Analyse der imperialistischen Gegenstrategien gegen die neuen Revolten, das also ein typisch kapitalistisches Problem ist, das aber auch gleichzeitig etwas zu tun hat mit der Art seiner Produktivität und den Formen seiner Produktivitätssteigerung. Denn Markt sagt erstmal überhaupt ganz wenig, Markt sozusagen für den imperialistischen Austausch der metropolitanen Waren gegen also Waren, die in der Peripherie hergestellt werden, wenn man nicht gleichzeitig berücksichtigt, wie denn überhaupt also Werte gesteigert werden können. Das amerikanische Kapital, wie auch das deutsche, wie auch das englische Kapital, waren in den 30er Jahren, wie man so sagt, überakkumuliert. Das heißt also, die Produktivität war derart gesteigert, die Ausstoßmöglichkeit von Waren waren derart also gesteigert, dass also sozusagen der Absatz mehr oder weniger blockiert zu sein schien, blockiert war. Und die Möglichkeit jetzt, also alles das loszuwerden, diese ganzen Waren, dieses also metropolitane also Zeugs in die Peripherie, um also neue Absatzmöglichkeiten sich zu erschließen, bedeutete das auch gleichzeitig, dass in der Peripherie neue Formen der Wertrealisierung überhaupt erst geschaffen werden mussten. Und das hat etwas zu tun mit den damals vorherrschenden sozialen Strukturen in der Peripherie selbst. Das Hauptproblem des Imperialismus, des Deutschen, des Amerikanischen, des Englischen, waren nicht, dass sie nur allein die Herrschaft nicht hatten. Die wäre leicht durch einen Krieg wiederherstellbar gewesen, auch zu einem relativ frühen Zeitpunkt. Und war auch nicht, dass sie also jetzt Einflussmöglichkeiten von Grand Areas, also sozusagen sich gegenseitig streitig machten, sondern das Hauptproblem war, dass in Anführungsstrichen die Produktivität der peripheren Ausbeutung zurückblieb, um überhaupt sozusagen Werte herbeizuschaffen, die den Absatz der in der Metropole produzierten Waren erst ermöglicht hätten. Um es anders auszudrücken, die Sozialstruktur in der Peripherie, in den Ländern der drei Kontinente, gab absolut nichts her. Und da bin ich beim Kern, also dessen, was, worauf es mir ankommt. Sie gab deswegen nichts her, weil tatsächlich also sozusagen die Produktionsformen dort an die an den Widerstand, den Widerspruch der ländlichen, auf den Widerspruch der ländlichen Massen stieß. Um es mal ein bisschen deutlicher zu machen, was ich meine und was ich also auch in Heft 14 versucht habe, ein bisschen deutlicher zu machen. Die vorherrschende Produktionsweise eines ganz großen Teils, also der Bevölkerung in Südosteuropa, ein entscheidendes Vormarschfeld des Nationalsozialismus, aber auch in Polen, ein brisantes Feld also der imperialistischen Intervention, war die sogenannte Produktion in den Dorfgemeinschaften, das, was man heutzutage unter Subsistenzproduktion zu bezeichnen gewohnt ist. Nur allein mal am Beispiel also Jugoslawien, da war es so, dass tatsächlich dass es 90.000 Dorfgemeinschaften gab, die nur sozusagen Subsistenzproduktion also betrieben. Das heißt, eine Produktion, die zunächst einmal zur Befriedigung der unmittelbaren Bedürfnisse des Dorfes also diente und deren Überschüsse nur dann auf den Markt kamen, wenn sozusagen diese Bedürfnisse weitgehend befriedigt wurde. Es gab intern in diesen in Jugoslawien sogenannten Sadrugas, gab es also eine Sorte von kommunitärer Struktur der Bedürfnisbefriedigung, die zu viele Werte band. Das war das grundsätzliche Problem. Es wurde sozusagen in diesen also Bereichen dieser Subsistenzproduktion zu viel von, wie es damals hieß, überflüssigen Essern gegessen, an Werten, die dann nicht auf die internationalen Märkte kamen. Und zugleich war es so, dass tatsächlich diese Form von Produktionsweise zu viele Menschen band, sodass diese nicht eingesetzt wurden und werden konnten in Formen von, also neuen Formen von also, Produktion, also in, sagen wir mal, irgendwelchen Formen von Produktion, die für die imperialistische Metropole also von Nutzen gewesen ist. Es war tatsächlich nicht so, dass sich diese Form von Produktion nur allein auf Südosteuropa erstreckte, sondern das war mehr oder weniger über 50% also der agrarischen Produktion auf der ganzen Welt überhaupt. In Polen war sie also in den Elendsgebieten absolut vorherrschend und in großen Teilen also von Russland war sie gerade erst von der stalinistischen also Technokratie also angegangen worden. In Mexiko existierte sie als sozusagen die sogenannte Produktion des Ejido, das heißt also einer Dorfgemeinschaft, also ähnlich strukturierten Dorfgemeinschaft Produktionsformen herrschten eigentlich im Grunde genommen auf der ganzen Welt vor, in Asien also ganz eindeutig. Jeder weiß also, der sich mit der Geschichte der Klassenkämpfe beschäftigt hat, dass dies natürlich die Produktion ist, die also interne Überlebensmöglichkeiten und Subsistenzmöglichkeiten im Rahmen der feudalistischen Ausbeutungsstrukturen ermöglichten. Aber sie war auf jeden Fall ein Hemmnis für die Verwertung in den drei Kontinenten. Und das Wort vom sogenannten überflüssigen Esser wurde nicht nur gebraucht in der nationalsozialistischen Diktion, sondern es wurde auch gebraucht in den Kreisen neuer nationaler sozusagen also Entwicklungstechnokratien, neuer Eliten, die also selber damit unzufrieden waren, dass ein großer Teil sozusagen der Verwertungsmöglichkeiten durch diese Produktionsformen also blockiert gewesen sind. Das galt nicht nur für Europa, sondern es galt auch also für Zentralamerika und Lateinamerika. Und es ist nicht zuletzt so, dass tatsächlich diese neuen also Entwicklungseliten